Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 25. Müller las die geschriebenen Zeilen noch einmal durch und verschloss sie dann, nebst dem Manuskripte, in ein umfangreiches Kuvert. Als er sich dann schlafen legte, war die Nacht bereits vorüber und der Morgen brach herein. Deshalb legte er sich nicht in das Bett, sondern auf das Sofa, um bei Zeiten wieder aufzuwachen. Seine Verkleidung hatte er natürlich abgelegt, bevor er sich das Licht anbrannte, da er keinen Augenblick sicher war, von dem alten Kapitän durch die Glastafel belauscht zu werden. Doch hatte er bereits im Stillen beschlossen, ihm dieses Beobachten gehörig zu verleiden. Er mochte kaum ein Stündchen geschlafen haben, als ihn der Schall von Pferdehufen erweckte. Er erhob sich und trat an das Fenster. Es war ein Wagen angespannt worden, und soeben stieg der Maler ein, um sich nach dem Bahnhofe von Thionville fahren zu lassen. Sein hübsches Gesicht hatte einen sehr unternehmenden, hoffnungsvollen Ausdruck. Er gedachte wohl, mit großen Erfolgen heimzukehren. Aber der da oben, von ihm unbemerkt am Fenster stand, kannte diese Erfolge bereits genau. Er konnte sich auf die geistreiche Schwester verlassen, von der er wusste, dass sie den Franzmann so bedienen werde, wie es der Bruder von ihr erwartete. Dieser nahm wieder auf dem Sofa Platz und schlief zum zweiten Male ein. Als er wieder erwachte, war es vom Schall einer überlauten, kreischenden Musik. Er warf den ersten Blick auf seine Uhr. Es war wahrhaftig bereits 9 Uhr. Der zweite Blick fiel durch das Fenster hinaus und hinunter in den Schlosshof. Dort standen 6 fantastisch bekleidete Musikanten, welche sich bemühten, mit 2 Klarinetten, einem Horn, einer Oboe, einer Posaune und einer Trommel irgendeine Art von Marsch zustande zu bringen. In ihrer Nähe hielten auf Pferden 4 theatralisch aufgeputzte Personen, 3 Männer und ein Frauenzimmer. Als der Marsch beendet war, erhob der Trommler seine Stimme und verkündete, dass heute Nachmittag 2 Uhr Thionville nebst Umgegend das ungeahnte Glück haben werde, die weltberühmte Künstlertruppe anzustaunen. Diese Leistungen wurden unter der pompösesten Titulatur aufgezählt, und da in dieser Gegend sich nur höchst selten einmal eine solche Gesellschaft sehen ließ, so war es kein Wunder, dass sämtliche Schlossbediensteten zusammenliefen und auch die Herrschaften an das Fenster traten, um die Künstlervagabunden in Augenschein zu nehmen. Ganz in der Nähe der wunderlich aufgeputzten Reiter stand Alexander. Er hatte seine Freude an den Leuten und fragte, als der Tambour geendet hatte: »Was kostet das Billet?« »Nummerierte vordere Reihe 5 Franken, hintere Reihe 4 Franken, erster Platz 3 Franken, zweiter 2, dritter 1 Franken und Stehplatz außerhalb der Barriere 1,5 Franken«, antwortete der Mann geläufig. »Wollen Sie einige Billets behalten, gnädiger Herr?« »Wenn Sie jetzt abonnieren, erhalten Sie die besten Plätze von Nummer 1 an.« Er hatte mit geübtem Auge erkannt, dass der Frager jedenfalls der Sohn der Herrschaft sei, und so einem Lieblingssöhnchen vermögen die Eltern selten zu widerstehen. 5 Billets vordere Reihe«, befahl Alexander. Er hatte gar nicht darauf geachtet, dass die Baronin oben das Fenster öffnete und ihm winkte. Er zog seine Börse, welche trotz seiner Jugend stets wohlgefüllt war, und bezahlte 25 Franken. Die Künstler zogen befriedigt ab. Nach kurzer Zeit klopfte es an Müllers Tür und Alexander trat herein. Sein Gesicht war sehr errötet, ob vor Freude oder einem anderen Seelenaffekte oder irgendeiner Anstrengung, das ließ sich nicht bestimmen. »Haben Sie gesehen, Monsieur Müller?« fragte er. »Wen? Die Künstler?« »Ja, natürlich.« »Ich habe sie allerdings gesehen«, antwortete lächelnd der Deutsche, als er die vor Freude blitzenden Augen des Knaben sah. Ich habe 5 Billets genommen. Hier ist eins. Sie fahren natürlich mit, Monsieur.
Ah, ich? Wer fährt noch mit?
Zunächst Mama.
Nicht möglich, entfuhr es Müller.
Warum nicht möglich? Sie zürnte mir, aber was ich will, das will Mama schließlich doch immer auch, meinte Alexander in stolzem Tone. So sind noch 2 Billets übrig. Sie sind bereits verschenkt. Marion und Mademoiselle Nanon fahren mit.
Diese beiden? Fragte Müller erstaunt.
Waren Sie sofort einverstanden?
Oh, eigentlich nicht. Marion meinte, es schicke sich nicht so recht für uns, diese Art von Schaustellungen zu besuchen.
Aber als Dank für die beiden Bouquets vom Heidengrabe wollte sie mir ihre Zusage geben.
Ist dies nicht sehr lieb von ihr?
Mademoiselle Nanon war somit gezwungen, sich ohne allen Widerspruch anzuschließen.
Und wenn nun ich widerspreche, lächelte Müller.
»Oh, Sie widersprechen nicht«, behauptete Alexander.
»Das sehe ich Ihrem guten Gesichte ja sofort an. Nicht wahr? Ich habe richtig geraten.«
»Ja, ich werde Ihnen die Freude nicht verderben, mein lieber Alexander.
Ich danke Ihnen und wissen Sie, was Mama Ihnen sagen lässt?«
»Nun?«
»Sie sollen mit ihr und mir in einem Wagen Platz nehmen.
Im anderen fahren Marion und Nanon.«
»Ist das nicht allerliebst von Mama?
Aber ich muss fort, denn bei einer solchen Veranlassung sind 1000 Vorbereitungen zu treffen.«
Er eilte fort. Müller war es gar nicht unlieb, diesen Abu Hassan in seinen Kunstleistungen kennenzulernen. Aber fast förmlich verdutzt machte ihn die Einladung der Baronin, mit in ihrem Wagen Platz zu nehmen.
Welchen Grund hatte sie dazu?
War es die Anerkennung für die Liebe, welche er Alexander eingeflößt hatte?
Er schritt nachdenklich im Zimmer auf und ab, trat an den Spiegel, um sich zu betrachten, und fand, dass seine künstliche Hautfarbe an Tiefe verloren hatte. Er nahm ein kleines Fläschchen, welches Nussschalenextrakt enthielt, tauchte den Pinsel hinein und bestrich sich Gesicht, Hals und Hände von Neuem mit dieser die Haut verdunkelnden Feuchtigkeit, welche, da es leicht ist, mit diesem Extrakte verschiedene ältermachende Schattierungen anzubringen, nicht wenig dazu beigetragen hatte, sein Äußeres zu verändern. Hierauf trat er an das Fenster und musterte die draußen liegende Frühlingslandschaft.
»Ah, was ist das?« fragte er sich.
»Da draußen unter der Linde liegt einer.«
»Ist das vielleicht Fritz?«
»Und von der Spitze scheint etwas herabzuhängen, was ich auch noch nie gesehen habe. Ich muss vielleicht das Fernrohr nehmen, um mich zu überzeugen.« Er holte das Fernrohr, öffnete die Fensterflügel und visierte nach der Linde hinüber. Da sah er deutlich seinen Fritz mit dem Fernrohre sitzen. Dieser erkannte auch ihn genau, denn er zog den Hut vom Kopfe und grüßte mit demselben. Er hatte jedenfalls etwas Wichtiges zu berichten. Dies zeigte seine Gegenwart bei der Linde. Müller nahm sein weißes Taschentuch und winkte damit zum Zeichen, dass er kommen werde, und sogleich erhob sich Fritz, um nach dem Walde zu gehen. Auch Müller verließ das Schloss, nachdem er die heute geschriebenen Briefe zu sich gesteckt hatte, und tat, als wolle er sich ein wenig ausgehen. Er schlenderte langsam dem Parke zu, nahm aber dann einen schnelleren Schritt an und schritt nach dem Walde entgegen, in welchem an der verabredeten Stelle Fritz aus den Büschen trat.
»Guten Morgen, Herr Doktor«, grüßte er freundlich.
»Ausgeschlafen?«
»Wenig geschlafen.«
»Ich gar nicht.«
»Gar nicht? Ah, du hast Wache gehalten?«
»Ja, aber nicht da, wo ich sollte.«
»Wo sonst?«
»In einer alten Ruine, wo die Verschwörer zusammenkommen und wo ich beinahe um das Leben gekommen wäre.«
»Du bist nicht klug«, rief Müller erschrocken.
»Du hast dich doch nicht etwa ohne meine Genehmigung in eine Versammlung dieser fanatisierten Franzosen gewagt?«
»Leider doch«, antwortete Fritz in kläglich komischem Tone.
»Und Bist du erwischt worden? Fritz, du wirst uns wirklich noch verraten?
Fällt mir gar nicht ein. Das Ding hat keine anderen Folgen gehabt, als dass ich während der Nacht zwischen den Sträuchern mir den Rücken wundgelegen habe.
So erzähle.
Nicht hier am Wege, sondern etwas tiefer im Walde. Hier könnten wir überrascht werden.
Sie schritten weiter zwischen die Bäume hinein und nun erzählte Fritz sein nächtliches Abenteuer. Sein vorhergehendes Zusammentreffen mit Nanon verschwieg er aber. Als er geendet hatte, zeigte Müllers Gesicht einen ganz erstaunten Ausdruck.
»Wunderbar, dass ich von dieser Ruine noch nichts gehört habe«, sagte er.
»Wie es scheint, sind die von uns gesuchten Vorräte dort zu finden, während wir annehmen, dass sie in der Nähe des alten Turms versteckt seien.
Ist es weit bis zu der Ruine?«
»Oh, gar nicht so sehr weit, kaum so weit wie bis zum Turme.
So führe mich hin, ich muss sie sehen.«
Sie gingen und unterwegs ließ Müller sich Verschiedenes noch ausführlicher berichten.
»Also einen eisgrauen Bart hatte der Redner?« fragte er.
»Ja, der Bart war dicht und lang. Als der Mann meine Anwesenheit entdeckt hatte, fletschte er die Zähne wie ein Bullenbeißer, welcher jemand anspringen will.«
»Er ist's, es war kein anderer.«
»Wer?«
»Der alte Kapitän vom Schloss Autry, und wenn mich nicht alles trügt, so waren die beiden anderen, der Graf Rallion, mit seinem Sohne, dem Obersten, der die Baroness Marion zur Frau haben will.«
»Der Teufel soll sie ihm schaffen«, zürnte Fritz.
»Die ist für einen anderen bestimmt.«
Dabei blinzelte er seinen Herrn von der Seite an, doch dieser tat, als ob er das gar nicht bemerke, sondern frug in gelassenem Tone weiter:
»Und du weißt bestimmt, dass du die beiden anderen verwundet hast?«
»Ganz bestimmt. Dem einen habe ich das Messer über das ganze Gesicht weggezogen, und der andere muss ein gewaltiges Loch in der Hand haben. Denn ich entsinne mich, dass ich das Messer in der Wunde umgedreht habe, als ich davonsprang.«
»Sie haben sich heute noch nicht sehen lassen, aber ich werde es erfahren, ob sie es sind. Spät genug sind sie nach Hause gekommen. Aber, Mensch, was hättest du denn gemacht, wenn die Tür nicht wieder geöffnet worden wäre?«
»So wäre ich durch die hintere Tür entsprungen.«
»Aber wohin?«
»Das weiß der liebe Gott, ich nicht.«
»Du wärest jedenfalls in einen unterirdischen Gang geraten und hättest da, wenn du nicht vorher entdeckt worden wärest, auf schändliche Weise verhungern können.«
»Ich vertraue auf den lieben Gott, der bekanntlich keinen Deutschen verlässt.«
»Gegen ein braves Gottvertrauen habe ich nicht das Mindeste einzuwenden, doch darf es nicht zur Tollkühnheit verleiten. Sei vorsichtiger das nächste Mal. Ich bedarf deiner und mag dich nicht auf so leichtsinnige Weise verlieren.
Das ist aber die Hauptsache nicht, sondern du bist ein braver Kerl. Ich habe dich lieb und will nicht sehen, dass dich dein Mut in eine Lage bringt, aus welcher ich dich nicht retten kann.«
»Dieses Wort danke Ihnen der liebe Gott, Herr Rittmeister«, sagte Fritz, die Hand seines Herrn ergreifend.
»Vielleicht kommt die Zeit, in der ich es zu einem kleinen Teile vergelten kann.«
»Das kann man nicht wissen. Der Krieg bricht sicher los. Wir kämpfen nebeneinander. Da ist es leicht möglich, dass wir einander Dienste leisten müssen, an die wir jetzt noch gar nicht denken mögen. Der Himmel sei uns dann gnädig gesinnt.«